Dirk Jöres war das mit der Nummer 2 aus 5 Stücke für Klavier Solo Opus 4 von Heinrich Schenker. Der hat ein Verfahren entwickelt, Musik mit grafischen Mitteln zu analysieren. Dabei wird das Notenbild immer weiter reduziert und in Figurentafeln auf Grundstrukturen zurückgeführt. In der Grafik also wird übersichtlich und verstehbar, was komplex und flüchtig ist. Sowas Ähnliches macht Professor Dr. Sebastian Klüsener, Forschungsdirektor am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Grafische Analysen von uns allen, nämlich Bevölkerungspyramiden. Guten Morgen, Herr Klüsener.
Guten Morgen.
Ich spreche hier von Bevölkerungspyramiden. Wenn man die aber sieht in der Tagesschau zum Beispiel, dann sind das ja gar keine Pyramiden, sondern eher Tannenbäume. Der Begriff aber, der scheint sich zu halten.
Genau, also es kommt ja auch darauf an, welche Pyramiden Sie sich anschauen. Also als die das erste Mal entstanden, so Ende des 19. Jahrhunderts, und man dann von Ländern die Bevölkerungsstruktur eben aufgezeichnet hat mit diesen Darstellungen, da ergaben sich tatsächlich noch Pyramiden. Wenn wir weltweit gucken, sieht das auch noch sehr stark nach einer Pyramide aus. Und wenn wir dann in afrikanische Länder gucken, haben wir dann noch ganz klar die Pyramidenform.
Pyramide deswegen, weil es ganz, ganz viele junge Leute gibt und dann je nach Alterung fast gleich viele auf beiden Seiten sterben und dann ergibt sich so eine Pyramidenform?
Genau, zu früherer Zeit war es so, in stark wachsenden Gesellschaften, wie ja Deutschland zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts war, da hatten wir ja Geburtenraten um die 7 oder 8 Kinder pro Frau. Und da wurden extrem viele Kinder geboren. Das heißt also praktisch, die nachrückende Generation war deutlich größer als die vorhergehende. Und dadurch war halt die Basis sehr, sehr breit. Und gleichzeitig hatten wir schon eine sehr hohe Kindersterblichkeit. In Bayern haben wir ja damals 1/3 aller Kinder im ersten Lebensjahr zum Beispiel verloren. In Norddeutschland war es ein bisschen weniger, aber das hat natürlich dann dazu geführt, dass diese Basis sich sehr schnell reduzierte. Dann gab es eigentlich so eine Zeitspanne, wo relativ gute Überlebenswahrscheinlichkeiten waren, aber da hat sich halt eben diese hohe Geburtenrate sehr stark ausgewirkt, dass sie immer größer wurde. Und nach oben hin sind dann natürlich ab Alter 80 die Sterberaten sehr hoch. Und dann ergibt sich auch heute noch dann in den höchsten Altern eine Pyramidenform, weil halt dann die Überlebenswahrscheinlichkeiten irgendwann so gering werden, dass dann eine sehr starke Reduktion von einem Jahr auf das nächste erfolgt.
Pyramide ja deswegen, weil es zwei Seiten gibt, die alleine eher so eine Art Dreieck bilden würden. Wobei eine Pyramide ja in der flachen Form auch ein Dreieck ist, also ein halbes Dreieck in dem Falle. Auf der einen Seite sind Männer, auf der anderen Seite sind Frauen. Ist das eigentlich standardisiert so?
Das war so die ursprüngliche Form, die Bevölkerung darzustellen. Man muss aber nicht zwischen Männern und Frauen unterscheiden. Es gibt auch Pyramiden, wo zwischen Stadt und Land unterschieden wird, zwischen verschiedenen Landesteilen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich einzelne Teile der Bevölkerung rauszugreifen und die gegenüberzustellen.
Das heißt, das ist richtig, dass so eine Grafik, sage ich jetzt mal ganz offen, ein Analysetool ist. Sie sehen da was und es wird was übersichtlich, was komplex und schwierig zu verstehen ist.
Genau, also so komplex ist die Bevölkerungsentwicklung jetzt an sich ja nicht. Also wenn man jetzt nur den Altersstrukturaufbau der Bevölkerung begreift, also Leute werden geboren, das passiert im Alter 0, das heißt ganz unten in der Pyramide oder in dem Schaubild, und die rücken dann, wenn sie überleben, jedes Jahr ein Jahr vor. Und dann können eben einige Leute leider versterben. Das führt dann dazu, dass sie aus dieser Pyramide ausscheiden. Oder sie können eben aus- oder zuwandern. Und wenn sie zuwandern, gibt es dort einen Gewinn in der Altersgruppe. Wenn sie abwandern, gibt es einen Verlust.
Ich habe bei Ihnen aber auch gesehen, dass Sie nicht nur von Pyramide sprechen, sondern Sie nennen das inzwischen auch Diamant.
Genau, also das ist eine Möglichkeit, das zu beschreiben. Es ist halt die Frage, wie man diese Form nimmt. Also manche sagen eben auch Tannenbaum, wir benutzen sie tatsächlich auch als Weihnachtskarte und schmücken sie dann immer mit Kugeln, weil ja eben auch die Spitze immer vorhanden ist. Es gibt verschiedene Arten, jetzt diese Formen zu beschreiben, was man eben auch daran sieht. Und im Moment ist ja auch unser Bild sehr komplex, weil wir ja noch die große Babyboomer-Generation drin haben. Wir haben in den höheren Altersjahrgängen immer noch die Kriegsfolgen, also die Geburteneinbrüche während des Krieges, die noch sichtbar sind, und so ergibt sich dann in der Regel ein komplexes Bild.
Und es gibt nicht nur Pyramiden, was die Zahl der Bevölkerung angeht, sondern auch alle möglichen anderen Eigenarten und Eigenschaften.
Genau, das haben wir ja vor ein paar Jahren mit neuen Pyramidendarstellungen mal versucht, weil ja oft einfach nur diese Altersstruktur im Blick ist. Und gerade wenn wir jetzt die Alterung der Bevölkerung begreifen und wir schauen halt, wie diese Babyboomer immer weiter nach oben wandern und man denkt dann so, oh Gott, das sind ja so viele alte Personen, die wir in der Zukunft haben werden. Und da haben wir ja gesagt, wir müssen eigentlich den Blick ja nach innen, in die Pyramiden lenken, also in die wahren Schätze. Ne? Also Pyramiden hatten ja auch nicht nach außen die Schätze, sondern innen die Schätze. Und dass man eben sich die Struktur der Bevölkerung dort im Detail noch viel mehr angucken muss. Also wie sieht es mit dem Bildungsstand aus? Wenn man nämlich da schaut, dann sehen wir ganz große Fortschritte auch bei den älteren Personen, wie der Bildungsstand aussieht. Und auch bei anderen Aspekten wie Gesundheitszustand ist es ja so, dass Personen heutzutage deutlich gesünder altern als früher. Das heißt also, wenn wir jetzt einen höheren Anteil alter Personen haben, heißt das nicht, dass das das Gleiche bedeutet wie vor ein paar Jahrzehnten.
Wo Sie sagen Bildungsstand, die Behörden, die Politik ist ja immer wieder überrascht, wie viele Kinder Schulplätze brauchen, vor allen Dingen in den großen Städten. Wenn man Sie fragen würde, Sie könnten es wahrscheinlich vorhersagen.
Also die Bevölkerungswissenschaft ist erstaunlicherweise nicht sonderlich gut in der Vorhersage von kurzfristigen Prozessen. Und zwar, je kleiner es wird, desto schwieriger wird es. Und das hat auch oft mit Datenproblemen zu tun. Also bei Schulen ist es ja oft so, dass zum Beispiel Neubaugebiete eine Rolle spielen. Das muss man antizipieren. Und deshalb müssen solche Prognosen in der Regel auch relativ nah vor Ort gemacht werden, dass man solche Informationen alle drin hat. Weil wenn dann so eben ein neues Viertel gebaut wird, dann ziehen da in der Regel Familien mit jungen Kindern hin und dann hat man in einem bestimmten Bereich plötzlich eben eine Schulklasse mehr. Natürlich gibt es dann ja auch noch so Flüchtlingsbewegungen, die auch noch dann sehr plötzlich eintreten können. Auch oft bei Personen mit Kindern, also jetzt in der Ukraine haben wir das ja wieder gesehen, dass da viele Mütter mit Kindern geflohen sind. Und die machen dann ja auch den großen Unterschied aus zu dem, was normal schon an Kindern vorhanden ist.
Immerhin könnten Sie sagen, wie viele Kinder geboren worden sind, sodass man eine Mindestzahl schon mal hätte und dann muss man halt aufs Detail gucken. Sie forschen aber mit Hilfe von solchen Daten an ganz, ganz vielen Themen, zum Beispiel regionale Disparitäten in der todesursachenspezifischen Mortalität. Worum geht's denn da?
Da haben wir ein relativ großes Projekt, was auch von der Europäischen Union gefördert wird, was sich eben damit beschäftigt, woran die Menschen sterben, also an den Todesursachen. Und das machen wir praktisch europaweit mit regionalen Daten. Und die Sterblichkeit ist eben auch sehr wichtig, weil man darüber eben auch sehr viel über den Gesundheitszustand einer Bevölkerung herausfinden kann. Und wir haben ja jetzt eine alternde Bevölkerung und da ist es ein wesentliches Element, dass dieser höhere Anteil an älteren Personen eben auch wirklich möglichst gesund ist, damit die sich auch noch aktiv in die Gesellschaft einbringen können. Und anhand der Daten sehen wir, dass Deutschland da in vielen Aspekten nicht ganz so gut aufgestellt ist mit dem Gesundheitssystem, weil die Prävention auch oft vernachlässigt wird. Und das kann man dann eben sehen, wenn praktisch entlang der Grenzen dann sich Unterschiede ergeben, was die Sterblichkeit nach Todesursachen ergibt.
Wo liegen denn Ihre großen Leidenschaften? Also welche Grafiken gucken Sie am liebsten an?
Ich bin von Haus aus Geograf, also insofern finde ich Karten natürlich super spannend, aber ich arbeite eben ja jetzt schon seit fast 20 Jahren in der Demografie und da sind natürlich die Bevölkerungspyramiden auch toll, weil man da eben auch schauen kann, wie sich Sachen fortpflanzen über die Zeit, eben Bildungsexpansion, die sich dann in die höheren Alter fortsetzt, wenn diese Personen, die schon davon profitiert haben, in jüngeren Jahren dann eben älter werden.
Und es gibt auch, das ist ja ein ganz aktuelles Thema, bei Ihnen Grafiken zur Entwicklung von Lebensarbeitszeit in Deutschland und der Welt. Darüber wird ja gerade ziemlich intensiv diskutiert, ob die Gen Z sich in die Hängematte legt, während die Boomer wahnsinnig viel gearbeitet haben. Was sagen Ihnen denn da die Daten?
Also insgesamt ist es so, dass aktuell in Deutschland ja die Arbeitszeit pro Kopf, wenn man die gesamte Bevölkerung sieht, so hoch ist wie noch nie. Also insofern kann es nicht so schlecht bestellt sein um die Gen Z. Und bei den Babyboomern sehen wir ja auch gemischte Sachen. Natürlich haben die jetzt aktuell noch, sind viele noch in Arbeit, aber viele gehen ja auch sehr früh aus der Arbeit raus. Also die wenigsten erreichen ja praktisch das gesetzliche Rentenalter, sondern viele machen schon vorher den Übergang in den Ruhestand.
Was uns die Pyramiden erzählen. Sebastian Klüsener war das vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in der Matinee Spitzenklasse, die Pyramide in SWR Kultur. Vielen Dank, Herr Klüsener.
Gerne.